Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach und Autorin und heute habe ich wieder einen Gast in meinen Podcast geholt und zwar die liebe Melissa von Her Story Witch ist wieder da und sie war ja schon mal vor ein paar Monaten hier im Podcast zum Thema Geschichte der Magie und ich habe es da ja schon angekündigt, ich habe sie mir wieder in den Podcast geholt zum Thema Magie in Mexiko und ja, sie schreibt ihre Masterarbeit gerade darüber. Beziehungsweise, wenn diese Folge rauskommt, ist die fertig. Und ja, wir haben darüber gesprochen, über ihre Erfahrungen, was sie so gelernt hat in der Zeit der Recherche, auch in ihrer Zeit in Mexiko, als sie für die Masterarbeit geforscht hat, wie die Magie damals und auch heute noch in Mexiko gehandhabt wird und was da anders ist als zur Magie bei uns. Viel Spaß. Hallo, meine Liebe. Schön, dass du wieder bei mir im Podcast bist.
Ah, hallo. So schnell sieht man sich wieder, ne?
Genau. Wir haben ja, ich glaube, letzte Woche erst für deinen Podcast das Interview mit mir
aufgenommen. Voll cool.
Auch ganz spannend. Das ist im Juli bei dir online gegangen und das, was wir jetzt gerade aufnehmen, wir haben immer noch Juli. Es geht, glaube ich, Anfang Dezember online.
Wow, du bist so organisiert, das ist der Wahnsinn.
Ja, ich arbeite momentan sehr, sehr viel vor. Einfach, weil ich im letzten Jahr ganz viele Auszeiten im Podcast hatte und mir diesmal dachte, nein, ich muss ein bisschen besser vorplanen, dass da nicht so viele Löcher drin sind.
Ja, das ist aber auch echt, das ist schlau, ist gut.
Und wir haben ja, als du das letzte Mal bei mir warst, schon gesagt, dass ich dich wieder einlade zum Thema Magie in Mexiko.
Genau.
Denn da bist du ja unsere Expertin sozusagen drin.
Ja, genau. Und ich bin auch gerade noch voll im Thema drin, weil meine Masterarbeit auch noch nicht ganz hundertprozentig abgeschlossen ist. Und die handelt eben auch von genau diesem Thema.
Das ist sehr, sehr cool. Ich habe davon absolut gar keine Ahnung. Deswegen bist du jetzt auch meine Top-Expertin. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du genau Mexiko, also erstmal für die Masterarbeit nimmst, aber dich auch da mit der Magie beschäftigst?
Genau, also ich studiere Regionalstudien Lateinamerika im Master jetzt und habe da meinen Schwerpunkt eben auf der Geschichte. Man kann das aber auch beispielsweise auf die Sprache lenken, also auf das Spanische. Aber ich habe direkt am Anfang des Studiums gemerkt, das ist so das, was mich interessiert. Und hatte da aber jetzt noch nicht unbedingt den Fokus auf der Magie. Das kam dann erst mit meiner Bachelorarbeit damals, weil ich da über so ein Dorf in Kolumbien geforscht habe, wo so entlaufene Sklaven quasi ihre Parallelgesellschaft aufgebaut haben. Und da gab es eine Königin, die auch eine Magierin war und die eben mit so gewissen Zaubertränken andere in so Trance-Zustände versetzt hat. Und das fand ich irgendwie super spannend. Und hatte aber damals noch nicht den Schwerpunkt darauf, sondern das war halt so, ja, so ein kleines, nettes Add-on. Und habe dann aber mit meiner Betreuerin darüber gesprochen, ob es denn rein theoretisch auch machbar wäre, über Magie zu schreiben. Weil irgendwie damals kam mir das noch so, ja, irgendwie zu abstrakt vor. Ich dachte so, ja, darüber forscht doch keiner. Und sie ist Kolumbianerin und sie meinte, nee, klar, also da gibt es super viel Literatur dazu und ganz viel Forschung. Und dann bin ich da mal eingetaucht und habe eben gesehen, okay, dieses Thema ist wirklich super präsent auch. So wie es natürlich auch in Deutschland, ne, zum Thema Hexenverfolgung auch super viel geschichtliches und geschichtliche Forschung gibt, gibt es das in Lateinamerika eben auch. Und ich wollte dann nicht mehr den Fokus auf Kolumbien haben, sondern wollte irgendwie in ja, den Fokus auf ein anderes Land setzen und dann dachte ich, ja, Mexiko. Genau, das war dann aber irgendwie eher so intuitiv. Ja.
Und wie bei den Recherchen, was ist da rausgekommen, wie unterscheidet sich die Magie von jetzt von unserer europäischen Magie?
Genau, also bei der Forschung ist es eben so, dass ich mit den Quellen arbeite aus dem 17. Jahrhundert. Das sind Inquisitionsakten von Leuten, die eben andere anklagen und sagen, ja, das ist eine Hexe oder ja, das ist eine Zauberin. Und da ist es eben sehr spannend, in dem, also Mexiko hat ja auch super viele unterschiedliche, ich sag mal, Bundesstaaten. Damals waren es eben noch Regionen und damals hieß es auch noch Neuspanien. Und ich bin quasi in der Region Yucatan. Das ist so eine Halbinsel. Ja, das kennt man auch heute so. Das sind so die ganzen richtig tollen Beachpartys am Meer. Ja, genau. Und da bin ich quasi angesiedelt und da gab es eben zu meinem Forschungszeitraum, also im 17. Jahrhundert, viele unterschiedliche ethnische Gruppen. Also das heißt, man hatte eben zum einen die Spanier, die eben da in der Elite waren. Zum anderen hatte man dann aber auch Indigene. In dem Fall sind man das alles Maya. Und dann hatte man aber auch noch die afrikanischen Sklaven. Und all diese Menschen haben sich auch noch mal untereinander quasi vermischt. Und jede Richtung hatte eben ihre eigene Art und Form der Magie. Und das ist super spannend, weil man da eben ansetzen kann und eben schauen kann, okay, die Spanier hatten eine andere Form der Magie als jetzt beispielsweise die Maya. Und bei den afrikanischen Slawen ist es sowieso noch mal viel schwieriger, weil ja, weil die eben auch aus unterschiedlichen Regionen kamen. Und ja, und das hat sich mit der Zeit dann tatsächlich auch so vermischt. Und man sagt, man nennt das auch so Synkretismus, also dass quasi beispielsweise heutzutage die Magie in Mexiko auch viele so christliche Einflüsse hat. Oder eben auch das Christentum magische Einflüsse. Also es ist sehr, sehr spannend, weil das so ja vermischt wird, aber auch gar kein Problem darstellt für die Bevölkerung, sondern die das einfach so kombinieren.
Das ist katholisch, sind die da hauptsächlich, oder?
Genau, ja.
Weil da hat man ja sowieso noch mal ein bisschen mehr mit den Riten. Also wer sich ein bisschen mit dem katholischen Glauben auseinandersetzt, da merkt das dann auch jetzt zum europäischen Hexenglauben sind da sehr, sehr viele Parallelen einfach.
Genau, ja, stimmt. Und das hat man da eben auch noch mal nur noch mal offener ausgelebt, wie ich finde. Also ich war dann natürlich nicht nur im Archiv bei den Akten, weil das ist auf Dauer ein bisschen öde, sondern ich bin natürlich auch ins Land und habe mir da so ein bisschen die Magie im Alltag auch angeschaut. Und das ist schon, ja, das ist der Wahnsinn. Also da gibt es auch so viel.
Magst du da was raus erzählen, was du da dann so vor Ort erlebt hast?
Ja, also ich habe zuerst in Mexico City gestartet, weil da auch so das Hauptarchiv ist. Und die haben, als ich ankam, war gerade 2 Tage zuvor der Dia de los Muertos, also ne, der Tag der
Ein Traum.
Toten. Und also ich kam an und ich war in so einer Unterkunft mit noch so anderen Frauen. Das war so ein richtig schönes altes Kolonialhaus, auch von der Mexikanerin vermietet. Und ich kam so rein und wir hatten wirklich so ungelogen so einen riesigen Raum, nur mit so einem richtig großen Altar und alles so überall geschmückt in diesem Dia de los Muertos mit Opfergaben und so. Und ich war völlig geflasht hier, so wow, Wahnsinn. Also man kennt das irgendwie nur so aus Film und ich dachte, naja, vielleicht ist das da so ein bisschen, aber ich kam rein und es war wirklich so, boah. Ja, Wahnsinn.
Jetzt
Und
sieht man sich doch direkt als Hexe, super heilig.
ja, voll, voll. Und auch wenn man dann sagt, ja, ich bin Hexe, das ist für die halt irgendwie kein großes Ding. Also es ist irgendwie so, ja, okay, normal. Und ich war dann auch auf dem Hexenmarkt in Mexico City, der ist auch ziemlich bekannt. Da war ich zum Glück mit einem Freund und seiner Mutter, die auch eine Hexe ist, weil der ist riesig und da gibt es so ganz viele verwinkelte Gassen und tausende Menschen. Also alleine ist es da, glaube ich, ziemlich herausfordernd. aber die kannte sich da aus und ja, da kriegt man auch wirklich. Wirklich alles. Also es gibt da ganz viele Kräuter zum Räuchern, Harze auch. Es wird aber auch Peyote und Ayahuasca und so diese ganzen Zauberpilze, diese ganzen schamanischen Pflanzenmedizinen werden da tatsächlich auch verkauft. Und Unmengen an Kerzen, Kerzenzauber auch schon vorgefertigt, Öle. Ich habe da tatsächlich auch eine Tarot-Kartenlegung bekommen. Und ja, also es ist ziemlich cool. Man kann sich da komplett eindecken mit allem.
Ja, ich möchte jetzt gerade ein Ticket buchen und nach Mexico City fliegen.
Oh,
Also
ja.
wird da auch ganz allgemein offener mit Magie und dass man eine Hexe ist, umgegangen, weil hier ist es ja immer noch so, wir haben jetzt ja noch sehr stigmatisiert einfach, was eine Hexe bei uns ist. Und ich kriege zwar auch mal mit, wenn ich Leuten ganz offen sage, dass ich eine Hexe bin, dass die super neugierig sind. Und da echt wunderschöne Gespräche draus entstehen. Aber trotzdem ist es ja irgendwie immer so, ich sag's mal nicht unbedingt jedem.
Ja, absolut. Nee, also da hatte ich wirklich das Gefühl, für die Leute ist das jetzt keine große Sache, einfach weil die Magie so präsent ist im Alltag und irgendwie, ich will nicht sagen jeder, aber viele das irgendwie in ihren Alltag auch integrieren. Und ich hatte dazu auch meine mündliche Prüfung in Spanisch, auch zu dem Thema Magie im Alltag in Mexiko. Und mein Prof, der ist Mexikaner, der lebt aber schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Und er fand das erstmal nicht so gut, weil er tatsächlich die These hat, dass daraus auch so viel so ein Business geschlagen wird. Also dass halt viel so reiner Kommerz ist, was zum Teil vielleicht auch stimmen kann. Aber ja, vieles ist auch einfach noch von früher, würde ich sagen, ne? So aus historischer Sicht wurde das nie so untergraben wie jetzt bei uns. Einfach weil die Inquisition gar nicht die Menschen und die Möglichkeit hatte. Es waren einfach viel zu viele Leute auf zu wenig Inquisitoren. ja, deswegen hatten die Menschen dort einfach mehr Freiheit und das hat sich, glaube ich, auch bis heute durchgesetzt. Ja.
War mir sicher, die aus, die war auch deutlich weiter weg vom Einfluss der Kirche in
Genau.
dem Sinne und dadurch ja wahrscheinlich insgesamt einfach leichter als bei uns, wo wir ja schon den Knüppel relativ fest drauf hatten.
Oh ja.
Mir hat sich jetzt ein kleines, nicht mit dem Kabel spielen, Schatz. Der ist gerade reingekommen und hat sich schön unter das Mikro gelegt und da ist jetzt so ein tolles Kabel, das in den PC reingeht, mit dem man hier so wunderschön spielen kann, gell, Baby? Hast du dann auch so mit speziellen Zaubern? Also gibt es Aufzeichnungen da über Zauber, die da besonders häufig verwendet werden? Weil ich kenne es jetzt zum Beispiel eben auch aus Ägypten und Co., dass so gerade Liebes- und Potenzzauber ja diejenigen waren, wo man Aufzeichnungen drüber gefunden hat. Ist es in Mexiko ähnlich oder sind da auch noch andere Zauber?
Nee, also es ist sehr ähnlich. Es gibt auch noch andere Zauber auf jeden Fall, aber wirklich der Hauptfokus ist auch auf den Liebeszaubern, weil davon auch wirklich die meisten Aufzeichnungen handeln. Und ja, das ist schon sehr interessant, da auch anzusetzen und zu schauen, okay, wer hat denn überhaupt Liebeszauber gewirkt? So, und das waren hauptsächlich Frauen tatsächlich. Und da dann auch zu sehen, ja, aus welcher sozialen Schicht die kamen. Und man sieht da auch ganz klar, dass die sich alle untereinander verbunden hatten, weil es gab Spanierinnen aus der Elite, die dann eben bei Indigenen oder auch bei afrikanischen Hexen Rat gesucht haben, aber auch andersrum. Und das war für Frauen auch einfach so ein Stück weit eine Form von, ja, auch von einem Business. Also man war ja schon super abhängig vom Mann. Und wenn man sich eben einen Ruf als Zauberin hat machen können, dann hatte man eben so ein, ja, Laufkundschaft auch und war dahingehend so ein Stück weit auch selbstständig. Ja, und vieles ist auch einfach aus der Not heraus, weil viele Frauen von ihren Männern geschlagen wurden und dann eben so, ja, so Zauber hatten, das nennt sich zum Zähmen, also tatsächlich, um den Mann irgendwie so ruhig zu stellen. Und das ist schon, also das fand ich zum Beispiel ziemlich heftig, da auch zu sehen, okay, da war auch einfach super viel Gewalt im Spiel. Viele Liebeszauber natürlich dann auch, um den Mann irgendwie bei sich zu halten, weil, weil es häufig so war, dass die Spanier eben, also eine offizielle Ehe hatten mit einer Spanierin und dann aber noch eine inoffizielle oder auch mehrere inoffizielle Familien, ja, mit Indigenen oder auch mit afrikanischen Frauen. Und dadurch hatten sich dann eben die anderen Frauen erhofft, dass sie so ein bisschen finanzielle Sicherheit auch haben. Aber das war halt nie klar, wie lange das hält. Und dann eben so ein bisschen auch aus der Existenzangst heraus, so Bindezauber und solche Sachen. Also es ist sehr spannend, was da, ja, was das auch über die Gesellschaft aussagt, so. Ja.
Ja, im Prinzip sind es ja genauso aus den Gründen, aus denen heute noch Liebeszauber und Geldzauber und Co. gewebt werden.
Ja.
Natürlich haben wir heute den Luxus, dass wir als Frauen selbstständig arbeiten können und einfach in dem Sinne nicht so abhängig sind wie vielleicht noch unsere Großeltern.
Ja, das stimmt. Ich fand das auch spannend zu sehen, tatsächlich, dass der Großteil der Liebeszauber in Form von Nahrungsaufnahme auch gewirkt wird und da dann auch so ein bisschen die These, dass das quasi auch so eine Form der Penetration ist von Ma des Mannes, weil der Mann quasi der Frau vertraut, dass sie das Essen bereitstellt und wenn man dann quasi diesen Gedanken hat, oh, das könnte vergiftet sein oder verzaubert, dass man da eben auch so ein bisschen mit der Unsicherheit spielt. Und so ein richtiger Klassiker war tatsächlich ja, Kakao mit Periodenblut auch vermischt. Ja, das habe ich sehr oft gefunden in den Quellen.
Ja, so ganz allgemein Periodenblut höre ich, habe ich ganz viel gelesen. Es wird auch heute noch mal ganz vielen erzählt, so hey, tu das irgendwo rein und du wirst ihn nicht mehr los, so ungefähr. Aber ganz allgemein, wir haben ja auch das Sprichwort, Liebe geht durch den Magen.
Ja.
Und ich meine, klar, Kakao ist ja auch aphrodisierend.
Genau.
Genauso bei uns sind es ja auch noch Erdbeeren. Also es gibt da ja auch einfach wirklich Nahrungsmittel, die ja bewiesenermaßen sogar wirklich dafür sorgen, dass wir entsprechende Gefühle für Personen haben. Da macht es durchaus Sinn, das zu machen, wobei ich selber nichts essen möchte, wo Periodenblut drin ist.
Ja, das ist, glaube ich, schon ein krasser Bindezauber. Das sollte man nicht einfach so machen. Ja. Was ich sonst auch noch gefunden hatte, was auch ein bisschen lustig war, dass Männer vor Gericht kamen und Frauen angezeigt haben, weil sie sie impotent gemacht haben sollen. Und da gab es tatsächlich auch extra Zauber. Ne? Also zum einen natürlich, um die Potenz zu steigern, aber eben auch, um sie stillzulegen, was wohl auch ein beliebtes Mittel war, ja, um den Mann auch an sich zu binden oder ihn halt irgendwie zu bestrafen, wenn er fremdgegangen ist. Ja.
Wer kennt das nicht? Wer macht das? Also.
Ja, und sonst ganz viel auch zum Thema Divination. Also da wurde auch viel gefunden dazu. Und es gab auch tatsächlich da die Unterscheidung zwischen Hexe oder Zauberer oder Zauberin. Und wenn man dann so diesen Hexenbegriff hat, kommen dann auch so, ich sag mal, klassische europäische Elemente mit Nachtflug und ja, Blocksberg. Ich habe sogar eine Quelle mit einer Flugsalbe gefunden. Das fand ich richtig verrückt, das in Mexiko. Aber ja, da sieht man wahrscheinlich dann auch einfach wieder den europäischen Einfluss, der dann da irgendwie mit rüberkam. Ja.
Und wie wurde da der Unterschied zwischen Hexe und Zauberin gemacht? Weil bei uns ist es ja mittlerweile, oder eigentlich eher so, du bist eine Hexe, Zauberin, Wizards und so weiter. Das kommt aus der Literatur in dem Sinne.
Ja, also damals war das so, die Hexe war halt ganz klar mit dem Teufel verbunden und sie hatte halt an sich eigentlich gar keine Kräfte, sondern der Teufel hat es ihr quasi verliehen so. Und dann waren halt, ja, so die klassischen Elemente eigentlich, dass sie nichts braucht, also es wird von einem Filter gesprochen, sie braucht keine Filter oder Elemente, um Zauber zu wirken, sondern kann das einfach nur mit dem reinen Wille machen. Während die Zauberin oder der Zauberer eben nicht zwangsläufig was mit dem Teufel zu tun haben, sondern dass eher so magische Fähigkeiten sind, die sie sich angeeignet haben und dass sie eben dann Elemente brauchen zum Zaubern, für Rituale und sowas. Also eigentlich das, was wir so machen, wurde als Zauberer oder Zauberin abgestempelt und das war wesentlich weniger schlimm wie die Hexe, weil die Hexe war eben per se böse und hatte eben diesen Pakt mit dem Teufel und ihr wurden eben so alle schlechten Dinge zugeschrieben, während eben die Zauberin oder der Zauberer da konnte man dann noch mal ein Auge zudrücken und keine Ahnung, irgendwie für einen Vater unser und ein bisschen Rosenkranz beten und dann war das wieder gut. Ja, so ungefähr war da die Einteilung.
Also im Prinzip, da haben Hexen einfach nur Magie der hohlen Hand betrieben und bekamen gesagt, sie seien deswegen im Teufel im Bund, und wer ein paar Kräuterbündel da hatte, hatte sozusagen ein klein bisschen Schutz, weil dann reichte es mal ein bisschen was zu beten.
Ja. Aber generell ist es nicht streng verfolgt worden. Also gerade das Gebiet, worüber ich geforscht habe, das war halt schon, ich sag mal, ein bisschen ab vom Schuss. Und da waren sehr selten Ordensleute da, einfach weil es auch unattraktiv war. Es gab da auch keine Edelmetalle oder sowas. Deswegen, ja, kamen die immer mal wieder sporadisch vorbei und haben da nach dem Rechten gesehen, aber hatten jetzt nicht so die höchste Motivation. Also, dass wirklich mal jemand verbrannt wurde, das kam super selten vor. In ganz Mexiko waren das, glaube ich, 15 Personen. Also,
Gott, ein Träumchen im Vergleich zu uns.
ja, also deswegen, das hatte wirklich selten Konsequenzen. Es gab noch ein anderes Gericht. Das war so ein bürgerliches Zivilgericht und da konnte es schon mal eher sein, dass man dann auch irgendwie ins Exil musste oder ja auf so einer Galeere dann irgendwie verbannt wurde und dann da auch gestorben ist. Das kam schon noch mal vor. Aber wirklich mit den Inquisitionsakten, da ist es sehr überschaubar. Ja.
Und ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist auch super spannend, hättest du so nicht erwartet? Oder wo du sagst, das muss einfach wirklich jeder wissen?
Ja, ich habe in meiner Literaturrecherche habe ich den Ansatz gefunden, dass es tatsächlich einen sehr großen Zusammenhang gibt zwischen der Liebesmagie, die die Frauen gegen die Männer angewandt haben, so in Form von Schutz und Rache, wie auch die Sklavinnen und Sklaven gegen ihre Herren und Herrinnen. Und dazu wollte ich eigentlich auch gerne noch mehr forschen. Allerdings gab es bei meinen Quellen jetzt nicht viel dazu. Ich habe das aber immer mal wieder in der Literatur gefunden und fand das wirklich super spannend, auch zu sehen, dass das einfach so die, ich sag mal, die Unterdrückten auch eben Magie als Form der Widerstand, als Form des Widerstandes genommen haben und man da eben auch Parallelen ziehen kann. Ja.
Das ist richtig spannend.
Ja.
Und gab es da auch so wie bei uns Hexenfläschchen und sowas? Oder wird da ganz anders, mit ganz anderen Sachen?
Ja, also es gibt's, also gerade bei den Maya hat man sehr viel mit Kräutern auch gemacht. Hexenfläschchen weiß ich nicht genau, weil es wird immer von Bebidas gesprochen. Es ist immer ein bisschen schwierig, das so zu übersetzen. Es könnte sowas wie Zaubertränke sein. Ich weiß dann aber nicht, also wie das dann ausgesehen hat. Weil man oft irgendwie dann so also diese Vorstellung hat, wie es heute ist, aber wie es früher, also das Wort ist vielleicht noch das gleiche, es hat sich vielleicht geändert. Es wurde viel auch mit Friedhofserde gearbeitet, das kam auch aus dem Afrikanischen viel, da hatte man auch viel auch den Ahnenkult. Ja, es gab auch Heilerinnen und Heiler, wo dann auch wieder die Grenze oder dieser Grat sehr, sehr schmal ist. Ist das jetzt ein Heiler oder ist das schon eine Hexe, je nach Mittel und Anwendung, wie da gearbeitet wurde? Ja, und viel auch, gerade auch bei afrikanischen Menschen, die Kommunikation auch mit dem Teufel, also dass da bewusst so ein bisschen damit gespielt wurde. Ich hab einen Zugang zum Teufel und er kann mir alles sagen. Das findet man auch häufiger. Und dass da gerade die spanische Elite auch so Angst davor hatte tatsächlich. Also da wurde auch viel damit gearbeitet. Ja.
Super spannend. Was du da von den Maya, hast du da noch mehr Sachen, die da waren? Ich meine, so vom Afrikanischen, das können wir heute mit dem Hudo relativ gut noch nachvollziehen, was da oder erkennen, was da halt mit drüber gekommen ist. Aber so Maya sind gerade das, wo ich zumindest jetzt gefühlt noch nie was von gehört habe. Es ist klar, sie haben halt Rituale und sowas gehabt. Aber wie sowas aussah, keine Ahnung.
Bei den Maya ist das Problem generell bei den Indigenen, dass die von dem Inquisitionsgericht quasi ausgenommen wurden. Also die durften gar nicht angeklagt werden, was auch super spannend ist, weil sie hatten quasi den Status eines Kindes so. Und da gibt es auch verschiedene Thesen, warum das so ist, aber man geht davon aus, dass sie einfach zahlenmäßig überlegen waren und dass man da irgendwie Angst hatte vor Revolten und dann hat man sie nicht anzeigen können. Und dann dachte ich auch zuerst, oh, schwierig, ob man da überhaupt was rausfindet, aber sie sind einfach so omnipräsent in den Zeugenaussagen. Also sie sind zwar nicht angeklagt, weil das ging eben rechtlich nicht, aber sie sind immer wieder im Spiel und es gibt Aufzeichnungen auch aus dem 16. und 15. Jahrhundert, gerade von so Ordensleuten, die in Maya-Gemeinden quasi gelebt haben, um da eben so die Rituale festzuhalten, weil anfangs waren sie noch nicht von dem Gericht quasi ausgenommen. Und da findet man Sachen. Also es gibt so einen Trank, der heißt Balche, und das ist so ein, ja, wie so ein Göttertrank, der wird, glaube ich, aus einer Rinde gewonnen. Und den gibt es auch heute noch bei den traditionellen Maya-Gemeinden. Und da kann man eben dann auch so ein bisschen in so einen tranceartigen Zustand wohl geraten und dann mit den Göttern kommunizieren. Es gibt eben dann auch ja viele so pflanzliche Sachen, mit denen gearbeitet wurde, weil die Maya hatten natürlich den Vorteil, sie hatten einfach das größte Pflanzenwissen, weil sie halt ja die Ureinwohner waren und sich eben auskannten, während afrikanische oder auch spanische Menschen da halt keinen Heimvorteil hatten und sich dann eben auch an die gewandt haben. Ansonsten hat man eben auch so immer wieder die Berichte, dass sie so große Festmahle gemacht haben und da eben sehr viel gegessen und auch getrunken haben und mit den Göttern kommuniziert und das wurde eben auch so als Ketzerei abgetan. Und da gibt es dann auch wieder Parallelen zu diesem Hexensabbat, diesem Treffen, dass man eben, ja, Völlerei und keine Ahnung, Orgien und sowas. Das wird da auch gerne denen zugeschrieben. Ja, und viele, gerade der afrikanischen Menschen, sagen auch aus, dass sie das Zaubern bei den Indigenen gelernt haben. Die haben auch ein bisschen außerhalb gewohnt, also die waren meistens nicht in den Stadtkernen, sondern hatten dann ihre eigenen, ich sag mal, Communities drumherum und ja, haben da einfach weiterhin noch auch ihr, also es wird so als Götzendienst abgetan, weil sie natürlich an ihre eigenen Götter geglaubt haben und diese verehrt haben. Genau, aber das war nicht, in den Augen der Spanier war das meistens keine Hexerei, sondern eher so Ketzerei. Ja.
Spannend.
Ja, was auch super spannend ist, in Mérida gibt es ganz viele so Cenoten. Das sind so, ah, wie, ja, das sind wie so Höhlen und da sind dann so natürliche Wasserpools drin. Die haben so eine richtig schöne Farbe auch. Und die sind alle untereinander verbunden unterirdisch. Also man kann da auch als erfahrener Taucher kann man da auch durch. Und da haben die Maya früher und manche auch heute noch Rituale auch abgehalten. Auch tatsächlich zum Teil Menschen geopfert. Einfach weil man in Mérida kaum Süßwasser hat und diese Zenoten waren dann einfach ja diese natürlichen Quellen und man hat eben gedacht, dass das so auch der Zugang zur Unterwelt ist und zu den Göttern.
Richtig, richtig cool.
Ja, also es ist super spannend und da ist auch immer noch so viel erhalten geblieben. Es ist sehr schön, ja.
Also ich glaube, ich wäre zu der Zeit als Hexe wirklich lieber dann irgendwo in Südamerika gewesen.
Ja, es war wesentlich entspannter.
Ja, man merkt's. Man
Ja.
merkt, also wenn ich allein weiß, was hier aus den am Dorf, hier ist eine, die ist bei uns in Frankfurt dann nachher verhandelt worden, weil sie irgendwie die Schweine im Dorf verhext hätte. Da ist sie in Frankfurt so als Hexe hingerichtet worden. Und im Nachbarort haben wir halt mitten im Wald eine Klippe und da wurden den Frauen, es waren hauptsächlich Frauen, ihnen einen Besen in die Hand gedrückt und sie halt von der Klippe runtergeschmissen. Als ich jetzt zum ersten Mal hörte, dachte ich so, sag mal, habt ihr zu viel eine Halloween-Folge von den Simpsons geguckt?
Boah.
Aber es war wohl wirklich so.
Wahnsinn.
Und ja, also ich habe mich immer so ein bisschen halt mit der Geschichte der Hexerei hier bei uns guckt, aber das ist halt wirklich was, das sollte mal emotional sehr gefestigt sein, um da wirklich reinzugehen.
Ja, deswegen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so meine Masterarbeit über Deutschland und die Hexerei zu schreiben, weil es ist einfach super belastend. Also gerade auch, weil das dann unsere Ahnenlinie ist und weil die Geschichte einfach so düster ist. Ja, ich habe auch ein Kapitel natürlich auch darüber geschrieben, so europäische Hexenverfolgung, Inquisition. Und das fand ich schon sehr, sehr belastend. Aber ja, das ist in Mexiko, also die Quellenlage und das alles ist wirklich wesentlich, ich sag mal, entspannter. Ja.
Wie dick ist deine Masterarbeit? Wie viele Seiten hast du?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe so an die 84 Seiten mit Anhang und allem, so ungefähr. Ja. Es fehlt nur noch die Korrektur. Da bin ich gerade noch dabei, das so umzuschreiben.
Bin gespannt. Wenn die Folge läuft, hast du dann ja deine
Ja,
Gießen
stimmt.
sozusagen schon. Aber ich finde es richtig, richtig spannend, dass es vor allen Dingen, es gibt halt einfach so viele Länder, wo die Magie ja mehr im Bewusstsein ist. Ich kenne es hier, ich habe also das Glück, am Dorf zu leben. Das sind auch noch ganz viele Traditionen und Bräuche da, die ich dann wieder, wo ich dann plötzlich, wenn ich da reingehe, erkenne, oh, das sind keltische und germanische und eben magische Traditionen, wo die herkommen. Dass sie so ein bisschen mehr an dem Ursprung sozusagen dran bin, aber in vielen anderen Gegenden ist es ja einfach komplett mit der Kirche oder dem christlichen Glauben allgemein übertüncht und geprägt
Ja.
worden. Also ich finde es immer relativ schwer, hier ja, Informationen sozusagen zu finden. Wie war es denn dann wirklich?
Ja, das
Ja.
stimmt. Weil einfach vieles leider so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, ja in Mexiko hat man das eben, also man muss schon auch schauen, weil es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die daraus halt eine Show machen und ja, halt einfach für Touris irgendwie so ein bisschen rumwedeln und halt ein bisschen Geld abzwacken wollen. Wenn man länger vor Ort ist, dann geht das auch einfacher. Aber ja, es ist, auch da muss man immer schauen, okay, inwieweit ist das jetzt wirklich wahr oder realistisch oder ist das hier gerade einfach nur irgendeine Show, die abgezogen wird. Auch in so weiter außerhalb liegenden Dörfern der Maya, da feiern die tatsächlich bis heute auch noch so, also machen die zweimal im Jahr, glaube ich, Rituale für die Ernte auch. Also einmal für den Regengott Tlaloc heißt der, wenn ich mich nicht irre, machen die einmal ein Ritual, dann auch die komplette Gemeinde und einmal auch zum Erntedank. Ja.
Kann man da als Außenstehender zugucken?
Ja, also ich habe dann auch so gefragt, wie ist das hier eigentlich? So könnte man hier auch mal leben. weil, ja, da, ich habe es auch dann ein bisschen bereut, dass ich Historikerin bin und keine Anthropologin, so wie meine Mitbewohnerin in Mexiko, weil die hat tatsächlich mal wieder nicht mit den Maya, aber mit anderen Indigenen zusammen gewohnt. Und es gibt da Gemeinden, die sind da sehr offen und genau, aber wenn man dann halt, ich glaube, dann auch mit so einem Austausch von Anthropologen oder so kommt, ich weiß nicht, wie es als Privatperson ist, könnte schwierig sein, weil tatsächlich in diesen Dörfern sprechen die auch immer noch ihre Sprache, also Maya, und
Also man
viele
freut sich
sprechen
dann
gar nicht Spanisch,
Übersetzer.
so. Ja, das ist,
Übersetzer, okay.
ja. Ja. Ich weiß nicht, kennst du Christian Rätsch zufällig?
Vom Namen ja, aber ich habe gerade kein Gesicht dazu.
Genau, das ist so ein Ethnobotaniker auch und der hat sehr lange für seine Doktorarbeit damals bei den Maya in Chiapas gewohnt, in diesem lakadonischen Dschungel quasi. Und der spricht wohl auch mehrere Maya-Dialekte fließend und so. Und hat dann bei denen gelebt, um da auch über dieses Balché, mit diesem Zaubertrank quasi zu forschen und das ist auch super spannend, weil er eben auch so die Zaubersprüche von denen auch aufgeschrieben hat zum Teil, weil die wohl auch bei Krankheiten ja, Zaubersprüche anwenden und das dann so besprechen und so Beschwörungsformeln. Ja.
Das ist bei uns ja Böten. Da haben wir
Ja.
zum Beispiel noch.
Ja.
Richtig spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Zeit genommen hast.
Danke dir für die Einladung.
Und genau, in dem Sinn verabschiede ich mich auch direkt von dir. Mach's gut.
Du auch.
Das war das Interview mit Melissa zum Thema Magie in Mexiko. Wie üblich hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr ganz viel Neues gelernt habt. Und ihr findet natürlich alle Infos über Melissa, also wie ihr sie kontaktieren könnt, wo ihr sie bei Instagram findet, in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal bei Wild and Witchy wieder einschaltet. Und bis dahin, seid geweiht.